Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortrag über das Thema »Ist die Erde ein junger Planet?« Die Bibel beginnt mit der Erschaffung der Erde bereits im ersten Vers. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Auf Hebräisch ist das ein Satz mit 7 Wörtern und 4x7 Buchstaben. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dieser Vers ist gekennzeichnet durch die Zahl 7, die Zahl der Vollkommenheit, und bringt hier zum Ausdruck die vollkommene Erschaffung unseres blauen Planeten. Die Evolutionslehre steht im Gegensatz zur Bibel. Nach dieser Lehre entstand die Erde aus natürlichen Prozessen ohne Schöpfergott vor 4,7 Milliarden Jahren. 4.700 Millionen Jahren. Es ist klar, Schöpfung und Evolution sind unvereinbare Gegensätze. Die Bibel, Gottes Wort, nach ihren eigenen Aussagen, steht im Kontrast zu Charles Darwins Lehre der Evolution, die Gott ausklammern sollte. Die Bibel spricht über Jahrtausende und nicht über Jahrmilliarden, auch nicht über Jahrmillionen. Die moderne Evolutionslehre des 20. und 21. Jahrhunderts, die auf Darwins Arbeit aufbaut, spricht von Jahrmilliarden und nicht von Jahrtausenden. In Verbindung mit der Geschichte des Weltalls und auch in Verbindung mit der Geschichte des Menschen unterscheidet man in der Wissenschaft zwischen zwei wichtigen Bereichen. Die Vorgeschichte einerseits und dann die Geschichte andererseits. Die Geschichte beginnt mit den Ereignissen, die durch archäologisch aufgefundene schriftliche Quellen klar und eindeutig belegt ist. Die Geschichte des Nahen Ostens kommt daher im 3. Jahrtausend vor Christus aus dem Nebel der Vorgeschichte heraus. Die Geschichte der Römer, Griechen und der Germanen kommt allerdings erst im 1. Jahrtausend vor Christus aus dem Nebel der Vorgeschichte heraus. Die Germanen sogar erst am Schluss des 1. Jahrtausends vor Christus. Die Römer und Griechen schon viel früher. Die Geschichte der amerikanischen Indianer kommt eigentlich erst ab 1492 nach Christus, als Kolumbus Amerika entdeckte, aus dem Nebel der Vorgeschichte heraus. Es gibt nur wenige Dinge, die uns bekannt sind durch schriftliche Quellen schon früher. Das, was die Bibel berichtet in 1. Mose 10 und 11, die Zeit, die die Geschichte von Noah bis Abraham umfasst, die 10 Generationen von Sem über Arpachshad, Shelach, Eber, Peleg, Regu, Serug, Nahor, Tara bis hin zu Abraham, ist nach der Bibel Geschichte des 3. Jahrtausends vor Christus. Entspricht also der Epoche, in der die Geschichte des Nahen Ostens aus dem Nebel der Vorgeschichte herauskommt. Die Vorgeschichte, oder auch Prähistorie genannt, beschäftigt sich mit der Zeitspanne, die vor der Geschichte stattgefunden haben soll. Ihre Grundlage besteht aus archäologischen, geologischen und astronomischen Objekten. Hier auf dem Bild sehen Sie einen chalkolithischen Tempel. Ich habe ihn in En-Gedi, in der Nähe der Davidsquelle, fotografiert. Er wird datiert in der säkularen Geschichte auf etwa 4000 bis 3000 vor Christus. Damit handelt es sich hier nach dieser Definition, wie wir das vorhin vorgestellt haben, um einen Tempel aus der Prähistorie, aus der Vorgeschichte. Was mit diesen Menschen dort in En-Gedi damals geschehen ist, können wir nicht aufgrund von schriftlichen Quellen sagen, sondern nur durch die archäologischen Indizien und Überreste, die heute noch zu sehen sind. Die biblische Geschichte geht allerdings weiter zurück als nur dieses dritte Jahrtausend vor Christus, von dem 1. Mose 10 und 11 spricht. Die Generationen von Adam über Seth, Enosh, Kenan, Mahalaleel, Jared, Henoch, Methuselah und Lamech bis auf Noah fallen in die Zeit vor dem dritten Jahrtausend, würden also im Prinzip damit zusammenfallen, was in der säkularen Geschichte als prähistorische Ereignisse bezeichnet wird. Nun sehen wir, die Sintflut, die in der Bibel in 1. Mose 6 bis 9 berichtet wird, bildet die Barriere zwischen Vorgeschichte und Geschichte. Nach biblischer strenger Chronologie fällt die Sintflut in das dritte Jahrtausend vor Christus. Und damit fällt sie genau eben auf diese Nahtstelle zwischen Prähistorie, Vorgeschichte und Geschichte. Allerdings im Weltbild der Evolution wird die Sintflut, und zwar meine ich die weltweite Sintflut, es geht nicht um eine lokale Überschwemmung, als ein Märchen betrachtet, als einen Mythos. Aber im Kontrast zum Weltbild der Evolution zeigt die Bibel die weltweite Sintflut als eine historische Tatsache. Wir fassen zusammen, wir unterscheiden in der säkularen Geschichte diese zwei Bereiche, Vorgeschichte, die alles umfasst vor dem dritten Jahrtausend vor Christus. Im engeren Sinn meint Vorgeschichte die prähistorische Geschichte des Menschen, aber der Begriff wird auch weiter gefasst und meint auch die ganze evolutionäre Entstehungsgeschichte zurückgehend bis zur Entstehung der Erde vor 4,7 Milliarden Jahren und noch weiter zurückgehend bis auf den Urknall um 13,7 Milliarden vor heute. Wir haben gesehen, die Trennung zwischen Vorgeschichte und Geschichte findet statt im dritten Jahrtausend vor Christus, also genau in der Epoche, in der die Bibel die weltweite Sintflut als grundsätzlichen Einschnitt in die Geschichte des Planeten beschreibt. Die Vorgeschichte, die Prähistorie im evolutionistischen Weltbild umfasst weit gefasst also alles vom Urknall her, 13,75 Milliarden Jahren, über die Erde, wie gesagt vor 4,7 Milliarden Jahren, bis hin zur Entstehung des Lebens vor angeblich 3 Milliarden Jahren und weiter bis zur Entstehung des Menschen angeblich vor 2,4 Millionen Jahren. Alle weiteren Epochen, Altsteinzeit, Mittelsteinzeit, Jungsteinzeit und schließlich Chalkolithikum. In diese Zeit fällt, wie gesagt, dieser vorhin gezeigte Tempel aus Engedi. All das gehört zur Vorgeschichte. Und erst danach wird die Geschichte wirklich konkret und kommt aus dem Nebel heraus und wird wirklich greifbar. Das, was in der säkularen Geschichte Vorgeschichte genannt wird, kann auch auf die Bibel übertragen werden. Die Bibel beschreibt als Geschichte vor dem Schnitt mit der Sintflut, als die Geschichte, beschrieben in 1. Mose 1 bis 11, im Zusammenhang mit der Schöpfung, dem Sündenfall, den 10 Generationen von Adam bis auf Noah, umfassend bis zur Sintflut, eine Epoche von 1656 Jahren. Dann erfolgte nach der Bibel die Sintflut und danach breitete sich die Urmenschheit von Noah und seinen Söhnen abstammend wieder aus bis hin zum Turmbau von Babel. Das würde also zusammenfallen mit Vorgeschichte. Nun, die Steinzeit ist nach der Evolutionslehre eine Periode, eine Epoche von 2,5 Millionen Jahren. Aber diese lange Zeitspanne enthält riesige Probleme. Man findet viel zu wenig Steinwerkzeuge für all diese Generationen, die existiert haben sollten während diesen 2,5 Millionen Jahren. Denn jede Generation hätte ja wieder Steinwerkzeuge hergestellt. Steinwerkzeuge zerfallen und verrotten nicht wie Gegenstände aus Holz, Fell oder Leder. Aber was man heute noch findet in den Überresten von Steinzeitkulturen, ist so gering, zahlenmäßig so knapp, dass man sagen muss, das reicht bei weitem überhaupt nicht für eine so lange Steinzeit. Zudem findet man auch viel zu wenig Gräber. Wenn man sich unter Zuhilfenahme von mathematischen Modellen vorstellt, wie viele Individuen, menschliche Individuen gelebt haben sollten in diesen 2,5 Millionen Jahren Steinzeit, wie viele dann eben auch gestorben sind, die steinzeitlichen Gräber passen überhaupt nicht zu dieser enormen Zahl von verstorbenen Menschen. Denn es gibt nur wenige solche Gräber und sie weisen hin auf eine viel kürzere Steinzeit. Auch ist es ja ein großes Problem, Es gab nie eine Bevölkerungsexplosion in der Steinzeit. Aber wenn man in mathematischen Modellen betrachtet, wie sich die Menschheit vermehrt, dann hätte es schon längst eine Bevölkerungsexplosion in der Vergangenheit gegeben haben müssen. Und nicht erst im 20. Jahrhundert, als die Menschheit von 1,6 Milliarden schließlich bis zum Jahr 2000 auf 6,5 Millionen Milliarden Jahren angewachsen ist. Warum hat es nicht schon, sagen wir, vor einer Million Jahre eine Bevölkerungsexplosion gegeben? Oder vor 500.000 Jahren, oder vor 100.000 Jahren, oder vor 10.000 Jahren, oder vor 5.000 Jahren? Das ist ein riesiges Problem für Evolutionisten. Und die Vorstellung, dass über 2 Millionen Jahre hinweg die Kultur auf Sparflamme gestanden haben soll. Die Menschen haben stets ihre Steinwerkzeuge hergestellt, aber kaum eine kulturelle Höherentwicklung erlebt. Und dann plötzlich diese kulturelle Explosion in Verbindung mit dem Beginn der Geschichte. Am Anfang der Geschichte haben wir eine Explosion der Kultur in Sumerien, im Zweistromland, da wo die Stadt Babel war. Und ebenso in Ägypten und etwas Zeit verschoben im Industal. Wie soll man sich das erklären? 2,5 Millionen Jahre, einfach alles auf Sparflamme, keine große Entwicklung und plötzlich diese enorme Explosion, die zu Höchstleistungen in Architektur und in vielen anderen Bereichen der Kultur geführt hat. Noch ein Problem zu einer langen Steinzeit ist die Tatsache, dass die mitochondriale Eva, das heißt die letzte gemeinsame Mutter der Menschheit, nach jüngsten Berechnungen, die auf empirischen Daten der DNS in den Energiemaschinen unserer Zellen, den Mitochondrien, im Zusammenhang mit realen Stammbäumen berechnet wurde. Nach dieser neuesten Berechnung, die auch in Nature Genetics veröffentlicht worden ist, lebte die mitochondriale Eva vor etwa 6000 Jahren. Das ist natürlich für die Evolutionslehre vernichtend. Dass die letzte gemeinsame Mutter aller Menschen, ob in Europa, in Amerika oder in Australien und wo auch immer, vor 6000 Jahren gelebt haben soll. Nun, das entspricht dem Zeitrahmen der Bibel. Und die Steinzeit müssen wir im geschichtlichen Rahmen der Bibel eben verstehen, nicht als eine lange Periode von 2,5 Millionen Jahren, sondern als eine Periode von etwa 500 Jahren nach der Sintflut. Die Steinzeit ist demnach im Licht der Bibel einfach die schwierige Zeit nach Sintflut und Turmbau. In Verbindung mit der Vorgeschichte, mit der Prähistorie im weitest gefassten Sinn, sind die Erdschichten und die Fossilien von gewaltiger Bedeutung. Es ist eine Tatsache, die jeder beobachten kann. Weltweit gibt es unzählige Erdschichten, Ablagerungen, Sedimentablagerungen. Es ist auch eine Tatsache, dass es weltweit in diesen Erdschichten Milliarden von versteinerten Lebewesen, Fossilien gibt. Pflanzen, Tiere und auch Menschen. Da sind sich alle einig, dass das Tatsachen sind. Die Frage ist nur, wie soll man ihre Entstehung erklären? Die Evolutionslehre betrachtet die meisten Ablagerungen als Ablagerungen, die durch gleiche Phänomene und Abläufe in der Natur entstanden seien, wie Ablagerungen, die heute durch Erosion schließlich gebildet werden. In der Evolutionslehre sieht man normalerweise die Erdschichten als Ablagerungen, die allmählich entstanden sind, Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter in Jahrtausenden und Jahrmillionen. Alle Sedimentschichten werden gesehen als eine Dokumentation von insgesamt 542 Millionen Jahren ab dem Kambrium bis zu den jüngsten Schichten. Oben hier auf der Folie sieht man Ablagerungen in Spanien. Der Evolutionist betrachtet diese Aufeinanderschichtung von Ablagerungen als ein Produkt, als ein Zeugnis langer Zeitepochen. Sobald er Schichten sieht in der Natur, denkt er an lange Zeiträume. Ist das notwendig? Im Bild unten sehen wir auch Ablagerungen mit den typischen Kennzeichen von verschiedenen Schichten, die aufeinander gefolgt sind bei der Ablagerung. Die Fotografie von unten ist eine Dokumentation von Schichten, die gebildet wurden durch die Überschwemmung vor ein paar Jahren in New Orleans. Also dieses eindrückliche Schichtpaket ist nicht entstanden in Jahrtausenden, schon gar nicht in Jahrmillionen Jahren, sondern innerhalb kürzester Zeit einer Katastrophe, die die ganze Welt ja mit Spannung und Mitgefühl verfolgt hatte. Vor einigen Jahrzehnten, in den 1980er Jahren, brach ja der Mount St. Helens in den USA aus. Es gab eine lokale Katastrophe mit enormen Überschwemmungen und Waldverwüstungen. Bei dieser Mini-Katastrophe im Vergleich zur Sintflut entstanden auch Erdschichten, und zwar bis zu einer Höhe von etwa 100 Metern. Diese Schichtpakete wiederum entstanden nicht in Jahrtausenden, Jahrmillionen, sondern innerhalb kürzester Zeit. 100 Meter Schichtablagerungen. Am Anfang waren die Schichten weich, nach 5 Jahren wurden sie verhärtet und versteinert. In den Erdschichten, die wir weltweit beobachten können, gibt es viele Hinweise, die deutlich machen, dass die Erdschichten von einer weltweiten Katastrophe zeugen, die darauf hinweisen, dass diese Erdschichten in ihren enormen Größen und Ausdehnungen in kürzester Zeit katastrophisch gebildet worden sind. Man findet, wie hier auf der Folie zu sehen, Bäume, die aufrecht bis 17 Meter in den Erdschichten stehen. Solche Fossilien bezeugen, diese Erdschichten da wurden auf jeden Fall ganz schnell gebildet, nämlich noch bevor das Holz verfaulen konnte. Also nicht Millimeter und Millimeter, Zentimeter und Zentimeter in Jahrtausenden, sondern katastrophisch, so wie Schichtpakete bei der Mount St. Helens Katastrophe entstanden sind. Es ist ja auch eine Tatsache, normalerweise entstehen gar keine Fossilien. Lebewesen, die sterben, werden abgebaut, das Aas wird von verschiedenen Tieren gefressen. Im normalen Zyklus der Natur wird alles schließlich so abgebaut, dass keine Überreste mehr zu sehen sind nach einiger Zeit. Wie entstehen Fossilien? Es braucht Vorbedingungen. Ganz günstig ist eine Verschüttung in Schlamm und fließendem Wasser. Dann können Versteinerungen, Fossilien entstehen. Vor Jahren wurde der versteinerte Fuß eines Cowboys in den USA entdeckt. Der versteinerte Knochen war noch im Stiefel drin. Leute, die etwas von Cowboy-Stiefel-Mode wissen, konnten aussagen, das war jemand, der um 1950 katastrophisch ums Leben gekommen sein muss. Und auch da sehen wir, Versteinerungen brauchen nicht große Zeiträume, aber es braucht eine Katastrophe, wo jemand verschüttet, luftdicht abgeschlossen wird. Und wenn dann die chemische Zusammensetzung im Schlamm stimmt, kann es zu einer Versteinerung, zu einem Fossil werden. Und wenn wir die Tatsache betrachten, dass es weltweit Milliarden von Fossilien gibt, so weist das hin auf eine weltweite katastrophale Überschwemmung. So sind Fossilien Zeugen einer weltweiten Katastrophe. Ein Teil der Erdschichten kann erklärt werden durch die Sintflut selbst und ein weiterer Teil durch die Nachfolgekatastrophen als Folge der Sintflut. In der Evolutionslehre wird heute mit Nachdruck betont, man könne die langen Zeiträume, die Zeiträume der Bibel übersteigen, beweisen, belegen, und zwar mit radioaktiven Datierungsmethoden. Und darum wollen wir uns in diesem Vortrag mit solchen Datierungsmethoden auseinandersetzen. Wir beginnen mit der C14-Methode. Nicht, weil man mit dieser Methode etwa Millionen oder Milliarden Jahre belegen wollte. Das wird nicht so gemacht. Aber der Mann auf der Straße kennt die C14-Methode am besten im Vergleich zu den anderen Methoden. Für ihn ist Datierungsmethode gleich C14-Methode. Aber gerade die C14-Methode wird nicht benutzt für lange Zeiträume im evolutionistischen Weltbild, sondern nur für Messungen bis zurück 50.000 Jahre. Allerhöchstens mit neueren Hilfsmitteln bis 80.000 Jahre. Also, die C14-Methode hat keine Bedeutung für Alter mit Millionen von Jahren. Sie hat aber sehr viel Bedeutung für Archäologie und auch für die angeblichen Jahrtausende der Prähistorie, der Vorgeschichte. Wir wollen die C14-Methode genauer besehen und schauen, wie funktioniert diese Methode. Normaler Kohlenstoff, der ja in großen Mengen in der Atmosphäre, in der Luft vorkommt, hat ein Atomgewicht von 12. Darum nennt man den normalen Kohlenstoff C12. Er ist 12-mal schwerer als ein Wasserstoffatom. In der Luft gibt es auch Stickstoff. Stickstoff hat die Bezeichnung N14. Stickstoff ist also 14-mal schwerer als Wasserstoff. Die Erde wird ständig durch kosmische Strahlung beschossen aus dem Weltall. Dabei wird normaler Stickstoff N14 umgewandelt in Kohlenstoff, und zwar in C14. Also nicht in den gewöhnlichen Kohlenstoff C12, sondern in C14. C14 ist im Gegensatz zu C12 radioaktiv. Das heißt, C14 ist ein Atom, das zerfällt, das nicht stabil ist. Und so zerfällt C14 regelmäßig in Stickstoff, in N14. Wir können heute berechnen, wie lange es geht, bis eine bestimmte Menge an C14 zerfallen ist in N14. In 5730 Jahren ist nur noch die Hälfte übrig. Und in weiteren 5730 Jahren wiederum nur noch die Hälfte der Hälfte und so weiter. Pflanzen atmen bekanntlich CO2. Aber Pflanzen können nicht unterscheiden zwischen CO2, das aus Kohlenstoff 12 besteht, und CO2, das aus Kohlenstoff mit dem Atomgewicht 14 besteht. Also Pflanzen atmen beides ein. Sie geben dafür Sauerstoff, O2, ab. Wir Menschen atmen diesen Sauerstoff ein und geben beim Ausatmen wieder CO2 ab. Menschen essen ihr Leben lang Pflanzen. Und das sind natürlich Pflanzen, die C12, O2, also CO2 mit Kohlenstoff Atomgewicht 12 und auch CO2 mit Kohlenstoff Atomgewicht 14 beinhalten. Und so nimmt der Mensch während seines Lebens radioaktiven Kohlenstoff in sich auf. Mit dem Tod endet diese Aufnahme, denn nach dem Tod isst man keine Pflanzen mehr. Von dem Moment des Todes an wird die Menge an C14 im Körper des Menschen, natürlich auch im Körper eines Tieres, das ja auch Pflanzen frisst, immer kleiner. Das Verhältnis der Anzahl C14 und C12 Atome kann daher bei jedem toten Überrest eines Menschen oder eines pflanzenfressenden Tieres bestimmt werden. Und aufgrund der Messung des Verhältnisses von C14 und C12 kann eine Altersbestimmung vorgenommen werden. Wenn nur noch die Hälfte C14 in einem Körper nachgewiesen werden kann, das heißt die Hälfte von der Menge, die zu erwarten ist im Moment des Todes, dann kann daraus geschlossen werden, also ist dieser Überrest 5760 Jahre alt. Nun muss man aber beachten, dass alles beruht auf gewissen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, sonst stimmt die ganze Berechnung überhaupt nicht. Die Voraussetzung, die Evolutionisten als gegeben annehmen, ist diese: Das Verhältnis zwischen C12 und C14 in der Luft war immer gleich. Nun haben wir aber wichtige Hinweise darauf, dass es da ein Problem gibt, nämlich dass dieses Verhältnis nicht immer gleich war. Es ist so, die kosmische Strahlung ist ja schon nicht immer gleich, denn sie hängt ab von Sonnenaktivität, sie hängt ab vom Erdmagnetfeld, das ständig abnimmt, seit es gemessen wird im 19. Jahrhundert. Dann ist es auch so, dass die Position der Erde in der Galaxie entscheidend ist, nämlich ob die Erde gerade durch eine magnetische Wolke hindurchreist, in ihrer Umrundung des Galaxiezentrums oder nicht. Das sind alles Faktoren, die die C14-Methode verfälschen könnten. Aber es gibt noch mehr. Ganz entscheidend ist der Kohlenstoffgehalt in der Luft abhängig von Vulkanismus. Nach der Bibel brachen ja bei der Sintflut alle Quellen der großen Tiefe auf. Eine Bezeichnung für die hydrothermalen Tiefseequellen, die typischerweise in der Nähe von unterseeischen Vulkanen zu finden sind, auf. Durch diesen enormen Vulkanismus bei der Sintflut wurde natürlich eine enorme Menge an CO2 abgegeben in die Atmosphäre. Und da natürlich nicht CO2 mit C14, sondern mit C12. Und das würde natürlich eine Datierung völlig grundsätzlich verändern. Das heißt, dass also Menschen in der Zeit nach der Sintflut im Verhältnis eine größere Anzahl C12 aufweisen als Menschen heute. Und darum, wenn man sie datiert mit der C14-Methode, dann würden sie aussehen, als wären sie viel, viel älter. Dabei war einfach in der nachsintflutlichen Zeit das Verhältnis von C12 und C14 in der Atmosphäre anders. Die Sintflut bedeutete zusätzlich auch einen Zusammenbruch der Flora weltweit, und diese Flora musste in den Jahrhunderten nach der Sintflut langsam wieder aufgebaut werden. Auch das bringt eine Veränderung des Kohlenstoffgehaltes in der Atmosphäre. Und wenn wir bedenken, dass die enormen Mengen an Kohle und Erdöl darauf hinweisen, dass in früheren Zeiten viel größere Mengen an Kohlenstoff gebunden waren, aus biblischer Sicht vor der Sintflut, dann muss das alles auch mit berücksichtigt werden. Wenn man heute die Atmosphäre misst, stellt man fest, es gibt ein deutliches Ungleichgewicht zwischen C14, das entsteht, und C14, das zerfällt. Das dürfte eigentlich nicht so sein, aus evolutionistischer Sicht. Denn in einem natürlichen Ablauf, Prozess, müsste nach 30.000 Jahren ein Gleichgewicht entstanden sein. Der Erfinder der C14-Methode, Libby, der dafür den Nobelpreis erhalten hatte, stellte bereits dieses Ungleichgewicht fest. Aber da er von einem evolutionistischen Weltbild ausging, dachte er, dieses Ungleichgewicht sei auf Ungenauigkeiten in der Messung zurückzuführen. Aber in der nachfolgenden Zeit konnte das klar belegt werden, das Ungleichgewicht ist da. Das würde natürlich bedeuten, dass man dieses Ungleichgewicht so erklären müsste, dass die Atmosphäre in dem Fall jünger wäre als 30.000 Jahre. Denn nach 30.000 Jahren sollte ein Gleichgewicht da sein. Und wenn es diese 30.000 Jahre nie gegeben hat, dann kann man verstehen, dass heute ein Ungleichgewicht besteht. Wissenschaftler, die Christen sind und von der Glaubwürdigkeit der Bibel überzeugt sind, haben sich gesagt, wir sollten auch einmal Kohle mit der C14-Methode datieren. Das hat man offensichtlich bis dahin nicht gemacht, weil es für alle, die im evolutionistischen Denkrahmen, Weltbild überlegen, gar keinen Sinn macht, Kohle zu datieren. Kohle muss ja schon so viele Millionen Jahre alt sein, da kann man gar kein C14 mehr nachweisen. Denn alles, was eben älter als 50.000 oder allerhöchstens 80.000 Jahre ist, enthält kein C14 mehr. Weil es so weit zerfallen ist, dass man es gar nicht mehr mit unseren Messmethoden nachweisen könnte. Diese besagten Wissenschaftler haben Kohleproben aus verschiedenen Zeitaltern der geologischen Zeittabelle entnommen. Und zwar aus dem Känozoikum, dem jüngeren Teil, Mesozoikum, dem mittleren Teil und dem Paläozoikum, dem ältesten Teil. In allen Fällen konnte C14 in der Kohle nachgewiesen werden. Und zwar in allen Fällen in vergleichbarer Konzentration. Das würde also bedeuten, dass diese Kohlenbeispiele aus allen Zeitepochen jünger sein müssten als 80.000 Jahre und dass alle Kohleproben, obwohl aus verschiedenen geologischen Zeitepochen, etwa gleich alt sind. Natürlich hat man protestiert und gesagt, das kann gar nicht sein, denn C14 kann man nicht mehr nachweisen nach 80.000 Jahren. Und wenn man trotzdem C14 gefunden hat, dann muss das daher rühren, dass diese Proben verunreinigt worden seien. Und man hat auch versucht einzuwenden, dass gewisse natürliche Prozesse dazu führen würden, dass nachträglich C14 in diese Kohle hätte eindringen können. Alle diese Argumente wurden ernst genommen, überprüft und es konnte ganz klar gezeigt werden. Keine Verunreinigung und diese Prozesse, die C14 nachträglich eingebracht hätten, können da auch ausgeschlossen werden. Es ist eindeutig, C14 ist ganz klar nachweisbar, und zwar in Konzentrationen, die man eben durch nachträgliches Eindringen und so weiter nicht erklären kann. Dies zerstört die gesamte geologische Zeittafel von Hunderten von Millionen Jahren. Und ist ein Hinweis, dass die Erdschichten von Kambrium bis zu den jüngsten Schichten in kurzer Zeit entstanden sind. Weiter haben diese Wissenschaftler sich gesagt, wir wollen auch einmal Diamanten untersuchen, ob sie C14 enthalten. Offensichtlich gab es bis dahin keine solchen Untersuchungen in naturwissenschaftlichen Publikationen. Diamanten sollen nach evolutionistischem Weltbild 1 bis 3 Milliarden Jahre alt sein. In Diamanten sollte kein C14 enthalten sein. Und Diamanten sind so aufgebaut, dass ein nachträgliches Eindringen auch weitgehend ausgeschlossen werden könnte. Und trotzdem, man konnte in Diamanten ganz deutlich C14 nachweisen. Und das würde bedeuten, nach den Prinzipien, die man bei der C14-Methode anwendet, Diamanten sind lediglich Jahrtausende alt und nicht Jahrmilliarden, nicht einmal Jahrmillionen. Wir sehen, es gab in der Vergangenheit Veränderungen auf unserem Planeten, die dazu führten, dass ältere Proben nicht in ihrem Alter gleich behandelt werden können wie jüngere Proben. In einem Modell, in einem wissenschaftlichen Modell, in dem die Sintflut mit der ganzen Veränderung des C12-Gehaltes in der Atmosphäre ernst genommen wird, kann man davon ausgehen, dass es nach der Sintflut etwa 1000 Jahre danach eine gewisse Normalisierung gab im Verhältnis zwischen C14 und C12. Nun ist es interessant, wenn wir archäologische Objekte, die mit C14 datiert worden sind, aus der Zeit 1000 Jahre nach der Sintflut und später, im Zusammenhang mit der strengen biblischen Chronologie betrachten. Es gibt eine konsequente biblische Chronologie, die alle Zahlen der Bibel ernst nimmt und alle Zahlen in einem geschlossenen System ohne nachträgliche Korrekturen synthetisch zusammenführen kann. Ich habe diese Chronologie aufgestellt und sie kann angefordert werden als Skript bei info@rogelibi.ch. Gemäß dieser strengen Chronologie fand der Mauerfall von Jericho zur Zeit von Josua 40 Jahre nach dem Exodus aus Ägypten statt. Das heißt, im Jahr 1566 vor Christus. In den Schichten von Tel Jericho, diesem Zivilisationsschutthügel in Jericho, der auf die alttestamentliche Zeit zurückgeht, in den Schichten des Tel von Jericho, die der Zeit von 1566 vor Christus entsprechen, da hat man eine Doppelmauer gefunden, die nach außen runtergestürzt ist, so wie das in Josua 6 beschrieben wird. Und man hat dort enorm viel Getreide gefunden, das in dem anschließenden Brand von Jericho zu Kohle wurde. Und so konnte man diese Proben mit C14 untersuchen. Das Ergebnis: der Mauerfall von Jericho muss stattgefunden haben um circa 1560 vor Christus. Nun, das entspricht genau dem, was die konsequente biblische Chronologie hergibt. Die Übereinstimmung ist absolut frappant. Schauen wir uns ein ganz anderes Beispiel an. In Jerusalem. Gerade in den letzten Jahren wurde das Wassertor von Salomo auf dem Ophel schön ausgegraben und ist nun seit neuestem auch für Besucher zugänglich gemacht worden. Hier auf dem Bild sehen Sie das Wassertor von Salomo. Die eine Torseite links, die andere rechts. Dazwischen der Eingang in die Stadt. In diesem Tor hat man nicht Material gefunden, das man mit C14 datieren könnte. Aber man hat Keramik gefunden. Und Keramik ist ein sehr gutes Mittel für relative Datierung. In jedem Zeitabschnitt der Geschichte gab es besondere Moden. Die Leute liebten eine Zeit diese Art von Geschirr und in einer anderen Epoche jene Art von Geschirr. Und so findet man für jede Epoche typisches Geschirr, typische Keramik. Und so hat man in den tiefsten Schichten des Wassertors Keramik gefunden, die übereinstimmt mit dem Ausgrabungsort, der auch in jüngster Zeit beim Tal Ela, da wo die Schlacht zwischen David und Goliath stattgefunden hat, 1. Samuel 17, übereinstimmt. In Kejafa hat man aber Überreste gefunden, die man mit pflanzlichen Überreste gefunden, die man mit C14 bestimmen kann. Und dabei hat sich die Zeit ergeben von 1015 bis 975 vor Christus. Die Archäologin, die sich ganz besonders um die Ausgrabung des Wassertores von Salomo und auch um das königliche Gebäude von Salomo und die Stadtmauer von Salomo auf dem Ophel bemüht hat. Elad Matzar, übrigens die Enkelin des berühmten Archäologen Benjamin Matzar, der bekannt wurde durch seine Ausgrabungen am Tempelberg. Diese Enkelin Elad Matzar hatte eine Schwierigkeit. Denn für sie war klar, das Wassertor muss ja mit der Zeit von Salomo übereinstimmen. Aber das passt irgendwie gar nicht. Denn in der üblichen Chronologie der Bibel, die von vielen vertreten wird, wobei gewisse Zahlen der Bibel nicht ernst genommen werden, da hat man eben Salomo später, etwas später angesetzt. Ab etwa 975 vor Christus. Das passt nicht. Da hatte sie ein Problem. Wie soll man das Wassertor von Salomo ansetzen können auf 1015 bis 975 vor Christus? Das wäre ja gerade vor der Zeit von Salomo. Korrekt. Nach konsequenter biblischer Chronologie regierte Salomo nämlich 1016 bis 976 vor Christus. Und damit stimmt die C14-Berechnung wiederum exakt mit der biblischen, mit der strengen biblischen Chronologie überein. Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Die Bibel berichtet in 2. Chroniker und auch in 2. Könige über den König Hiskia und wie er zur Rettung Jerusalems einen besonderen Tunnel von einem halben Kilometer Länge zur Versorgung, zur Wasserversorgung Jerusalems gebaut hat. Ein Lebenswerk, wie 2. Könige 20:20 betont. Nach strenger biblischer Chronologie war Hiskia König in der Zeit von 727 bis 698 vor Christus. Man hat pflanzliche Reste in dem Hiskia-Tunnel freilegen können. Und zwar in den untersten feinen Schichten von Kalk, die sich auf dem Felsen abgelagert hat als Folge des Wasserdurchflusses. In den untersten feinen Schichten des Kalks fand man Spuren von Holz, das mit der C14-Methode datiert werden konnte. Und es ergab ungefähr 700 vor Christus. Und so bestätigt die C14-Methode die Datierung der Bibel von Hiskias Leben. Oder umgekehrt, die, könnte man sagen, die biblische Datierung bestätigt die Datierung mit der C14-Methode. Ein letztes Beispiel noch. In Qumran wurden in den Jahren 1947 bis 1956 in 11 Höhlen tausende von Fragmenten gefunden. Und darunter viele Bibelhandschriften aus der Zeit von dem 3. Jahrhundert vor Christus bis ins 1. Jahrhundert nach Christus. Darunter findet sich die vollständige Jesaja-Rolle aus Höhle 1. Sie umfasst alle 66 Kapitel des Propheten Jesaja. Aufgrund der Buchstabenformen kann man das Alter einer Schriftrolle ermitteln, weil wir heute wissen, in welcher Epoche die hebräischen Buchstaben wie geschrieben wurden. Und so kann man aufgrund dieses Wissenschaftszweiges der Entwicklung der Buchstaben, Paläographie genannt, Handschriften ziemlich genau in der Geschichte einordnen. Aufgrund der Paläographie hat man die vollständige Jesaja-Rolle auf 125 vor Christus angesetzt. Vor Jahren wurde ein Stück dieser Rolle verbrannt, sodass man die übrig gebliebene Kohle mit der C14-Methode messen konnte, und zwar an der ETH Zürich. Das Ergebnis damals war etwas grob, aber umfasst die Periode 200 bis 100 vor Christus. Und so bestätigt die Paläographie die Brauchbarkeit der C14-Methode auch in dieser Epoche vor über 2000 Jahren. Nun sagt man in der Evolutionslehre, wir besitzen heute Datierungsmethoden, sogenannte Langzeituhren, die aber deutlich beweisen, dass die Erde vor Milliarden von Jahren entstanden sei. Und wir besitzen Methoden, mit denen man beweisen kann, dass die Erdschichten im Lauf von Millionen von Jahren entstanden sind. Was kann man denn da kritisch einwenden? Nun, zunächst schauen wir eine dieser zahlreichen Langzeituhren an. Die bekannteste ist wohl die Uran-Blei-Methode. Besehen wir die Uran-238-Methode. Uran-238 ist radioaktiv und zerfällt sehr langsam, mit einer sehr langen Halbwertszeit, in Blei-206. Evolutionisten wollen damit das Alter von magmatischem Gestein messen. Und so ergeben sich dafür Alter von Milliarden Jahren. Auf diese Weise kommt man zur Überzeugung, die Erde sei vor 4,7 Milliarden Jahren entstanden. Wie gesagt, es gibt noch weitere solcher Methoden. Es ist wichtig, dass man klar vor Augen hat, dass bei diesen Methoden wiederum von Voraussetzungen ausgegangen wird. Man sagt, wenn man so das Alter misst, dann muss man davon ausgehen, dass es am Anfang kein Blei 206 gegeben hat. Also man geht davon aus, dass alles Blei 206 durch Zerfall von Uran 238 entstanden sei. Aber das kann niemand beweisen. Es könnte genauso sein, dass es Blei 206 schon am Anfang gab. Es gibt auch andere Atome, die können entstanden sein durch Zerfall, aber sie könnten auch schon natürlicherweise existiert haben. Also man geht davon aus, ohne dass man es beweisen kann, am Anfang kein Blei 206. Man geht davon aus, dass die Geschwindigkeit des Zerfalls, so wie man das heute messen kann, für alle Zeiten gilt. Also auch für die weit zurückliegende Vergangenheit. Deshalb spricht man von einer Zerfallskonstante. Ob es immer konstant war, das kann niemand beweisen. Das ist letztlich ein Glaubenssatz. den man einfach annimmt. Und weiter muss man bei gültigen Messungen davon ausgehen, dass das Gestein weitgehend ein geschlossenes System war, wo kein Austausch stattgefunden hat. Diese Annahme macht man, obwohl man weiß, dass Gesteine überhaupt keine geschlossenen Systeme sind. Wir können diese Datierungsmethoden und jetzt insbesondere die Methode Uran-Blei vergleichen mit einer Sanduhr. Hier auf der Folie sehen wir eine Sanduhr. Es gibt eine Menge von Sand oben im Glas und eine andere Menge unten im Glas. Und wir sehen, wie der Sand mit einer fixen, konstanten Geschwindigkeit von oben nach unten geht. Wenn man also diese Uhr besieht, wie sie hier auf dem Bild vor uns steht, dann könnten wir berechnen, wie lange diese Uhr schon die Zeit bemisst. Wir schauen uns die Menge an Sand an, oben, entspricht der Menge von Uran-238, und die Menge unten würde entsprechen der Menge von Blei-206. Hier ist die Menge des Sandes, die herunterfällt, effektiv konstant. Nun, wir können diese Berechnung machen bei der Sanduhr, weil wir wissen, der Fall des Sandes nach unten ist konstant. Das wissen wir bei den radioaktiven Methoden allerdings nicht. Zweitens wissen wir bei der Sanduhr, sie ist ein geschlossenes System. Da wurde nicht Sand hinzugefügt oder Sand weggenommen. Das würde alles verfälschen. Aber bei den Gesteinen ist das eben eine große Frage. Ein großes Problem sogar, weil Gesteine grundsätzlich nicht geschlossene, sondern offene Systeme sind. Aber man hofft immer auf besondere Fälle, wo es weitgehend eben wie ein geschlossenes System gewesen ist und dann gültige Messzahlen ergeben würde. Nun, wie können wir die Methoden, mit denen Milliarden und Millionen von Jahren bemessen werden, prüfen? Wir können ja nicht zurückgehen in die Vergangenheit und nachschauen, ob es tatsächlich so war, dass vor 4,7 Milliarden Jahren die Erde entstanden ist, vor 3 Milliarden das Leben und so weiter. Aber wir könnten Gesteine messen, von denen wir wissen, wann sie in unserer Zeit entstanden sind. Und man muss wissen, dass es bei diesen Messungen immer darum geht, mit diesen Methoden wird der Moment gemessen, an dem Magma aus der Erde ausgetreten ist und erstarrte. Der Moment der Erstarrung wird gemessen. Nun, hier auf der Folie sehen wir den Mount Ngaruhoe in Neuseeland. Da findet man Gestein, das vor einigen Jahren entstanden ist durch Vulkanausbruch. Gestein, von dem man genau weiß, das war in diesem Jahr, in jenem Jahr, und man hat davon Proben genommen, renommierten Instituten zur Datierung gegeben, und was kam da heraus? 270.000 Jahre, je nach Gestein, bis 3,9 Milliarden Jahre. Das kann nachgelesen werden bei Donald de Jong, Thousands, not Billions. 2005, Seite 126. Das ist natürlich ein Problem, das Evolutionisten Bauchschmerzen bereiten muss. Gestein, von dem wir wissen, es ist einige Jahrzehnte alt, ergibt 270.000 bis 3,9 Milliarden Jahre. Weiter hat man 12 Datierungen durchgeführt mit Gestein des Hualalai auf Hawaii. Gestein, das entstanden ist durch Vulkanausbruch um 1800 bzw. 1801. Die Messungen ergaben hier auch unterschiedliche Daten, obwohl das Gestein in derselben Zeit entstanden ist, nämlich zwischen 160 Millionen bis ca. 3 Milliarden Jahre. Die ersten Menschen gingen ja bekanntlich 1969 mit Apollo 11 zum Mond. Und da wurde Mondgestein mitgenommen, um es in Labors hier auf Erden untersuchen zu können. Mehrere verschiedene Datierungsmethoden ergaben bei diesem Mondgestein allerdings Unterschiede von 6 Milliarden Jahren. Das ist auch sehr problematisch. Aber es kommt noch schlimmer. Mondgestein, das von der Apollo 16 Mission mitgenommen wurde, ergab ein Alter von 18 Milliarden Jahre. Und das geht natürlich nicht nach evolutionistischer Ansicht, denn das wäre ja 4,3 Milliarden Jahre vor dem Urknall. Hier sehen wir den Grand Canyon in Amerika. Auch da wurden Datierungen durchgeführt. Und wiederum De Young in seinem ganz wichtigen Buch zu Datierungsfragen, Thousands Not Billions, zeigt, dass man gleiches Gestein mehrmals datieren kann, mit derselben Methode und es dabei verschiedene Resultate gibt. Also, man kann dann wählen, welche Datierung am besten zur Theorie passt. Weiter sagte Young, verschiedene Methoden können auch ganz unterschiedliche Daten ergeben. Natürlich können sie auch gleiche Daten ergeben, aber sie können auch ganz unterschiedliche Daten ergeben. Im Grand Canyon wurde Basaltgestein aus jüngsten Schichten, also in der Höhe, gemessen. Man bekam 1,34 Milliarden Jahre. Basaltgestein aus ältesten Schichten unten ergaben allerdings nur 1,07 Milliarden Jahre. Damit wäre das jüngste Gestein 270 Millionen Jahre älter als das älteste gemessene Gestein in diesem Beispiel. Das geht natürlich nicht. Nun, das überrascht uns ja alles nicht, denn wir wissen ja, dass Gesteine eben nicht geschlossene Systeme sind, sondern offene Systeme. Und in der Literatur, in der wissenschaftlichen Literatur ist es so, dass man die Daten, die gut passen zur Theorie, die werden veröffentlicht. Und die Daten, die nicht passen, die bleiben in der Schublade. Für den Evolutionisten ist es klar, dass es eben Daten gibt, die nicht passen, weil ja grundsätzlich bekannt ist, dass Gesteine offene Systeme sind. Und so geht man eben davon aus, dass die Daten, die mit der Theorie übereinstimmen, gute, richtige Daten sind, wo eben glücklicherweise das Gestein nicht einen üblich starken Austausch erlebt hat im Laufe der Zeit, sondern weitgehend ein geschlossenes System war. Aber damit sind diese Methoden ungeeignet, um solche, die nicht an die Evolutionslehre glauben, zu überzeugen. Sie haben eigentlich nur einen Nutzen für den, der bereits an die Theorie glaubt. Es sind keine Beweise für eine alte Erde. Und dabei muss man bedenken, dass es ja noch viele andere Messmethoden gibt, mit denen ganz andere Alter ermittelt werden können. In diesem Zusammenhang sind besonders die ozeanografischen Datierungsmethoden zu erwähnen. Ein Beispiel. Die Flüsse der Erde tragen ihr Material in die Ozeane. Es wird verschiedenes Material in die Ozeane hineingetragen, unter anderem auch immer kleine Mengen von Kochsalz, NaCl. Das heißt, Süßwasserflüsse enthalten auch ganz wenig Salz, aber so wenig, dass wir das Wasser beim Trinken eben nicht als salzig empfinden, sondern als süß. Der Gehalt des Salzes in den Ozeanen liegt bei etwa 3,5%. Nun, heute wissen wir, die Zufuhrrate aus allen Flüssen der Welt pro Jahr in die Ozeane. Nun könnten wir unter den gleichen Denkvoraussetzungen, die angewendet werden bei evolutionistischen Messungen mit radioaktiven Methoden, auch hier vorgehen. Wir gehen davon aus, dass es ganz am Anfang, als die Ozeane entstanden, noch gar kein Salz gab. Nun könnten wir ausrechnen, wie viel Zeit bräuchte es, bis die Ozeane ein Gehalt von 3,5% erhalten haben. Mit der Menge, die die Flüsse heute messbar Jahr für Jahr einbringen. Das ergibt ein höchstmögliches Alter für die Ozeane von nur 62 Millionen Jahren, anstatt 3 Milliarden, will sagen 3000 Millionen. Auch dieses Beispiel zerstört den ganzen Zeitrahmen der Evolutionslehre. Natürlich gibt es auch gewisse Salzmengen, die entweichen können, durch bestimmte Prozesse. Wenn man am Strand des Meeres entlang geht, gut durchatmet, spürt man ja förmlich die etwas salzige Luft. Das hängt zusammen mit eben gewissen natürlichen Prozessen, die dazu führen, dass relativ kleine Mengen an Salz wieder entweichen können. In unserer Berechnung mit 62 Millionen Jahren als theoretisches Höchstalter für die Ozeane sind all diese Entweichmöglichkeiten bereits mit eingerechnet worden. Also an der Zahl ändert sich nichts. Und wenn ich sage Höchstalter 62 Millionen Jahren, heißt das nicht das reale Alter, sondern wenn wir davon ausgehen, dass es schon am Anfang im Wasser einen Prozentsatz von Salz gegeben hat, dann wäre das konkrete Alter natürlich dementsprechend kleiner. Die Flüsse bringen nicht nur Kochsalz ein, sondern auch viele andere Atome und Moleküle. Zum Beispiel auch Magnesium. Wenn man die gleiche Berechnung macht mit Magnesium, ergibt sich ein Höchstalter für die Ozeane von 45 Millionen Jahren. Nimmt man Uranium, so bleiben nur 500.000 Jahre, eine halbe Million. Bei Kalium ergibt es ein Höchstalter von 11 Millionen Jahren. Bei Gold 560.000 Jahre. Kupfer 50.000 Jahre. Also noch weniger. Silber 2,1 Millionen Jahre. Quecksilber 42.000, also noch weniger. Nickel 18.000 Jahre. Das ist die geringste Zahl, die wir jetzt ermittelt haben. Zinn 100.000 Jahre. Natürlich, alle Methoden geben ganz unterschiedliche Zahlen, aber das ist nicht ein Widerspruch, denn die jeweiligen Zahlen geben einfach das höchstmögliche Alter an. Aber je nachdem, wie viel man annimmt als Anfangswert, als die Ozeane entstanden, käme man für alle Methoden schließlich auf die gleiche Jahreszahl als Alter der Ozeane. Es geht uns aber hier nicht zu berechnen, wie alt die Ozeane konkret sind, sondern es geht uns darum, mit diesen Methoden, mit den gleichen Denkvoraussetzungen wie bei den radioaktiven Methoden, wie sie von Evolutionisten als Langzeituhren verwendet werden, nach den gleichen Methoden vorzugehen und zu sehen, das Höchstalter liegt aber da an einer ganz anderen Stelle als bei den Methoden wie zum Beispiel Uran, Blei. Wir kommen zu einem Fazit, zu einer Schlussfolgerung. Erstens, die Beweise für eine alte Erde sind überhaupt nicht beweiskräftig. Es sind keine Beweise, sie sind nur eine Bestätigung für den, der bereits an die Evolutionslehre und die angebliche alte Erde glauben. Zweitens, die Hinweise auf eine junge Erde werden normalerweise ausgeblendet und ignoriert. Wir haben gesehen, es gibt Methoden, mit denen man ganz andere, viel kleinere Alter ermitteln kann, auf der gleichen methodischen Grundlage, wie bei den Methoden, die hohe Alter ergeben. Aber diese Hinweise werden normalerweise in der Schule den Schülern und an der Universität den Studenten gar nicht mitgeteilt. Und da merken wir, da ist etwas faul. Wie kann eine Gesellschaft offen sein, wie man das heute von unserer Gesellschaft behauptet, offen, wo der Informationsfluss frei vorangeht, wenn gerade solche Dinge offensichtlich ausgeblendet werden, und zwar systematisch. Drittens, wir sollen die Bibel nicht durch die Brille von atheistischer Forschung auslegen. Es gibt Bibelleser, die denken, wir müssen den Schöpfungsbericht und die Zeitmaßstäbe der Bibel so auslegen, dass sie der evolutionistischen Forschung entspricht. Aber es ist ein Fehler. Das ist keine Bibelauslegung, sondern das ist Bibeleinlegung. Man bringt eine säkulare, atheistische Weltsicht in die Bibel hinein. Aber damit kann man nicht verstehen, was die Bibel sagt. Was die Bibel sagen will. Das ist keine Auslegung, sondern Einlegung. Keine Exegese, sondern Eisegese. Viertens, wir sollen die Bibel das sagen lassen, was sie sagt, ohne Umdeutungen. Fünftens, menschliche Forschung soll durch das Wort Gottes beurteilt werden. Eisen wird durch Diamant geschliffen, nicht umgekehrt. Also wir vergleichen das Wort Gottes mit Diamant und die menschliche Forschung, die eine gute Sache ist an sich, mit Eisen. Aber eben, welchem Bereich kommt mehr Autorität zu? Die Bibel erweist sich, zum Beispiel durch die erfüllte Prophetie, als Gottes Wort und nicht als Menschenwort. Denn Menschen können nicht über Jahrtausende hinweg unfehlbar die Zukunft voraussagen, wie das die Bibel getan hat. Und so wirkt also das Wort Gottes wie ein Diamant, der hilft, das Eisen zu schleifen. Und wir haben gesehen, wie die 14 Messungen im Zusammenhang mit dem Alten Testament zu Übereinstimmung führen. Und da könnte man sagen, die C14-Methode bestätigt die Bibel, wie wir gesehen haben, in Jericho, in Jerusalem, in Qumran. Wir könnten aber auch sagen, die Bibel bestätigt in diesen Fällen die Korrektheit der Messungen. Aber das ist etwas ganz anderes. Welcher Bereich hat mehr Autorität? Nun, wir haben gute Gründe, um zu zeigen, die Bibel ist das Wort Gottes und so soll das Wort Gottes die Forschung beurteilen und nicht umgekehrt. Nun haben wir gesehen, all das, was man in der säkularen Geschichte als Vorgeschichte bezeichnet, über das Chalkolithikum, die Jungsteinzeit, Mittelsteinzeit, zurück zur Altsteinzeit, zurück zur Entstehung des Menschen, des Lebens, der Erde und des Universums mit dem Urknall, das ist ein Bereich, der völlig im Nebel ist. Konkret wird die Geschichte ab dem 3. Jahrtausend vor Christus, mit der Zeit nach der Sintflut. Eigentlich könnten wir nun aufgrund der Offenbarung der Bibel und aufgrund der Schwächen der evolutionistischen Theorie sagen, die ganze Vorgeschichte ist nicht Geschichte. Das können wir abstreichen. Und wir müssen das ersetzen durch das, was die Bibel offenbart über die Ursprünge vor dem 3. Jahrtausend vor Christus, vor der Sintflut. Und das ist die biblische Urgeschichte in 1. Mose 1 bis 11 mit Schöpfung, Sündenfall, den Generationen Adam bis Noah, 10 Generationen, ein Zeitraum von 1656 Jahren bis zur Sintflut und dann die Urmenschheit nach der Flut mit Turmbau von Babel, Sprachenverwirrung und anschließende Völkerwanderung. Und danach wird die Geschichte auch durch Quellen außerhalb der Bibel konkret. Und kommt da in Übereinstimmung mit der biblischen Geschichte. Und so können wir die Vorgeschichte eben ersetzen durch die biblische Geschichte. So haben wir Geschichte vor diesem scheinbaren Erkenntnishorizont des 3. Jahrtausends vor Christus und nach diesem Erkenntnishorizont. Die Heilsgeschichte der Bibel entspricht der Geschichte dieser Welt. davor, vor der Sintflut und danach. Wir können also die Sicht der Evolution abstreichen mit den 4,7 Milliarden Jahren. Das sind keine bewiesenen Dinge, sondern sind die Projektion von Gehirnen, die Gott außen vor lassen wollen. Wir können diese großen Zeitalter abstreichen und festhalten an der Offenbarung Gottes in der Bibel, die eben beginnt mit Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wir brauchen die langen Zeiträume nicht. Die Evolutionisten brauchen sie, denn sie denken, je länger die Geschichte, die Vorgeschichte gedauert hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass alles durch Zufall ohne Gott entstehen konnte. Aber die Bibel bezeugt uns Gott, der die Welt erschaffen hat, und darum brauchen wir diese langen Zeiträume auch gar nicht.